Frankfurter Buchmesse 2019, hier Halle 3.0 A20 ist der Stand. Man kann uns, solange diese Buchmesse tobt, sage ich mal, kann man uns besuchen, würde uns sehr freuen. Ansonsten kann man das natürlich überall auf der Welt im Netz sehen. Bei der nächsten Panel-Diskussion, 45 Minuten, geht es um ein brandheißes Thema, was vor allem uns hier in Deutschland und in Europa betrifft. Es geht nämlich um die Europa-Russland-Politik. Ist der Kalte Krieg zurück? Ja, oder ist er nie beendet worden? Dieses Thema wollen wir kurz zusammenfassen mit zwei Gästen, die man auch hier vor Ort nicht erklären muss, auch dem User da draußen nicht erklären muss. Wir haben auf der Seite Willi Wimmer. Herr Wimmer, ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Ker.
Und wir haben Wolfgang Bittner hier. Herr Bittner, ich grüße auch Sie.
Herr Jepsen.
Es gibt verschiedene Bücher hier auf dem Tisch. Sie haben ja gerade ein aktuelles Buch wieder vorgelegt, nämlich der neue Ost-West-Konflikt. Ich habe das Wort neu bei mir durchgestrichen, weil der ist ja nicht neu, sondern der ist ganz alt. Und Herr Wimmer, Sie haben ein Buch geschrieben und immer wieder Versailles. Wir werden auch noch drüber sprechen werden, aber vor allem, Sie sind Co-Autor geworden von Mackinder. Der hat nämlich dieses Buch 1904 rausgebracht. Und der Westend-Verlag hat es jetzt reprinted, nämlich ja, der Schlüssel zur Weltherrschaft. Also es geht einfach um die Herzland-Theorie. Es sind im Grunde nur 18 Seiten und Willi Wimmer hat hierzu ein Vorwort geschrieben. Und wenn man dieses Buch liest, denkt man, das kenne ich doch von Brzezinski, die einzige Weltmacht. Und es erklärt sich auf einmal, was sich auf diesem europäischen Kontinent nicht erst jetzt tut, sondern was sich seit über 100 Jahren tut. Wir wollen versuchen, in diesem Gespräch ein Muster erkennen zu bringen. Aber zuerst einmal möchte ich mit Ihnen anfangen, Herr Wimmer. Sie haben ja, haben Sie mir gerade gesteckt, eine brandneue Information von einem Mann. Da zuckt man hier bei den öffentlich-rechtlichen Medien immer zusammen, wenn der Name genannt wird. Es handelt sich um Herrn Putin. Was können Sie uns da sagen?
Wenn man das ganz nüchtern sieht, was sich derzeit abspielt, dann werden wir vermutlich in 2 Wochen sehen, dass der russische Präsident Putin in einer globalen Sonderliga spielen wird, und zwar derjenigen, die Frieden schaffen können. Wenn wir die Entwicklung in Syrien und im Nahen Mittelost uns ansehen, ist er mit Sicherheit in einer singulären Position. Er kennt alle, er kennt Trump, er kennt Netanyahu, ist beim saudischen König gewesen, ist Verbündeter des Iran, verkauft an Erdogan Raketensysteme. Das heißt, er hat eine solche Schlüsselposition bekommen, dass die Welt von ihm was haben wird. Sie haben mir, als wir darüber gesprochen haben, natürlich auch gesagt, eine hochgefährliche Zeit. Würde ich Ihnen sofort zustimmen, denn will diese Welt, mit der wir es zu tun haben, wirklich einen Friedensbringer haben? Das ist die große Frage, aber das Interessante aus meiner Sicht ist, dass wir jemanden haben, der in dieser singulären Situation nicht nur ist, sondern auch das Richtige offensichtlich daraus macht. Das sehen wir ja jetzt schon im Zusammenhang mit Syrien, dass er sich bemüht, es nicht zu Konflikten zwischen den unterschiedlichen Kriegsparteien kommen zu lassen. Das machen seine Streitkräfte. Und vor diesem Hintergrund kann es sehr wohl sein, dass auch mit der Rückendeckung des amerikanischen Präsidenten jemand, den wir in den westlichen Medien im Wesentlichen verteufelt gesehen haben, in der Sondersituation sich befinden wird, Frieden schaffen zu können. Wir können nur hoffen, dass er das überlebt.
Das können wir hoffen, Herr Wimmer. Ich habe eine direkte Frage an Sie. Warum ist ein Putin, warum ist ein Trump bei uns in dem Westen in den Medien so verrufen? Warum will man die nicht mit dem Lappen anfassen?
Ja, wir haben natürlich das, was man Deep State, tiefen Staat, Bündnisstrukturen nennt, auf der ganzen nördlichen Hemisphäre. Das heißt, diejenigen, die vom Elend profitieren, sind in den Armeen, sind in den Nachrichtendiensten, sind in den Sicherheitsbehörden. Und vor diesem Hintergrund haben die natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass wir in eine Situation kommen, wo die doppelten Gehälter für sie wegfallen. Das sind ganz menschliche Gründe, die wir ja auch erlebt haben im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung und den Prozessen, die dazu geführt haben. Wir sehen also das Establishment und wir sehen natürlich auch die demokratisch-republikanisch geführte Kriegskoalition im amerikanischen Kongress, die auf der genau anderen Seite des amerikanischen Präsidenten sich befindet. Wo der steht, steht die Kriegskoalition nicht. Und die Kriegskoalition hat was dagegen, dass Trump sein Wahlversprechen, das war es ja, wahr macht und mit der Russischen Föderation und ihrem Präsidenten die Dinge bespricht, die zum globalen Frieden führen könnten. Wir sind in der singulären Situation, dass wir die Kriege der Vergangenheit betrauern und dass wir denjenigen in die Arme fallen, insbesondere über unsere politischen Strukturen und die Medien, die heute Frieden schaffen wollen, weil sie es erklärt haben. Und das sind in erster Linie Trump und Putin. Da beißt die Maus den Faden nicht ab. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben.
Herr Wimmer, wenn man Ihre Bücher liest und wenn man Sie und Ihre politische Karriere verfolgt, dann kann man Ihnen eins bescheinigen. Sie waren immer ein Mann, der gesagt hat, wir müssen uns für den Frieden einsetzen. Das haben Sie mit allen auch Politikern, die Sie für den Osten stark gemacht haben, von Willy Brandt bis immer eingesetzt. Also Krieg ist kein Mittel, mit dem wir in Europa umgehen sollten. Zwei Kriege sollten uns da gelehrt haben. Sie haben das Vorwort geschrieben zu Mac-Kinder als Buch von 1904. Sie kennen das Buch natürlich, weiß ich, damals, als es rauskam, haben Sie es nicht gelesen, aber Sie kennen es natürlich. Können Sie mal für jemanden, der sich mit Mackinder und diesem Buch Herzland-Theorie überhaupt nicht beschäftigt, können Sie mal in wenigen Worten, das Buch hat ja nur 18 Seiten, zusammenfassen, was steht in diesem Buch drin, dass es immer noch brandaktuell ist?
Das geht um den eurasischen Kontinent. Das ist ja die größte zusammenhängende Landmasse der Welt. Und das Zentrum, das sogenannte Herzland, das ist die ehemalige UdSSR mit der Ukraine. Und Mackinder vertrat, er war Geograf, nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Meinung, wer dieses Zentrum besitzt,
kontrolliert.
Oder kontrolliert, der besitzt die Weltherrschaft. Und das hat Zbigniew Brzezinski in seinem Buch 1997, Die einzige Weltmacht heißt das Buch, wieder aufgegriffen. Das klingt vielleicht ein bisschen antiquiert, das Herzland, Heartland, aber ich finde, man sollte das nicht beiseite wischen. Auch was Herr Wimmer ist ja ausgewiesener Experte für Sicherheitspolitik in seinem Buch geschrieben hat, das deutet darauf hin, dass das bis heute von großer Wichtigkeit ist.
Lassen Sie uns, weil ja Versailles 100 Jahre sich jährt, lassen Sie uns mal einen Blick mit noch mehr Abstand auf das Ganze bekommen. Das damalige Imperium, Mackinder war ja Brite, war ja Großbritannien, als es noch groß war, jetzt ist es ja eher Britannien. Und die wollten natürlich keinen Konkurrenten auf der Partei haben. Deutschland, das Deutsche Reich, war quasi ging los, aber es war ja schon früher der Wiener Kongress. Was hat der Wiener Kongress mit dem, was wir heute erleben, was hat er damit zu tun?
Ja, das war die Aufteilung Europas. Man hat versucht, das diplomatisch zu lösen und an den Tischen saßen eben sämtliche Parteien. Das war dann in Versailles eben nicht mehr der Fall. Die Vertreter des Deutschen Reiches durften nicht am Tisch Platz nehmen. Aber ich schlage ja in meinem Buch die Brücke auch über den Ersten Weltkrieg, wobei ich der Frage nachgehe, wer hat die Verantwortung dafür? Im Versailler Vertrag stand allein Schuld Deutschlands.
Würden Sie das bestreiten?
Das bestreite ich. Ein Historiker, der von den Engländern und den Amerikanern abgefeiert wurde als der bedeutendste Historiker des 20. Jahrhunderts, das war Fritz Fischer. Ja. Er hatte auch viele Jünger, das waren zum großen Teil Linke, die dann Professoren wurden und diese Theorie weiter vertreten, Deutschlands Alleinschuld am Ersten Weltkrieg. Der ist aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905 bis 1914 vorbereitet worden. Systematisch vorbereitet worden. Anfang 1914, also noch Monate vor Beginn des Ersten Weltkriegs, stand schon fest, das geht aus alten Dokumenten hervor, also die Archive werden ja allmählich geöffnet, dass man schon wusste, wo die Pferde untergestellt werden oder wo die Kaffeeausgaben sein werden bei Beginn des Krieges. Also Englische Admiralität hatte auch die Seeblockade schon 1905 im Auge. Da sagte ein Admiral damals, wenn wir eine Seeblockade gegen das Deutsche Reich durchführen, dann wächst demnächst in Hamburg Gras auf den Straßen und wir machen die Geschäfte in London. Und wenn man das betrachtet, also, dass der Erste Weltkrieg initiiert war von den Kapitaleliten in den USA, die in London antichambriert haben, aber London war natürlich auch daran interessiert wie Frankreich, diesen Machtblock, der sich entwickelt hatte, diese prosperierenden Länder, das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn in der Mitte Europas wegzubekommen.
Zu destabilisieren.
Zu destabilisieren, aber überhaupt zu eliminieren auch. Das ist im Ersten Weltkrieg nicht ganz gelungen. Also die Armeen der Alliierten sind nicht bis ins Deutsche Reich vorgedrungen. Aber im Zweiten Weltkrieg wurde dann darauf gedrungen, dass es keinen Waffenstillstand gibt, sondern eine bedingungslose Kapitulation und Deutschland besetzt wurde.
Ich möchte hier reingrätschen. Herr Wimmer, Sie haben ja ein Buch dazu geschrieben, über das wir noch sehr intensiv reden werden. Aber wir wollen Sie mal eben anschneiden. 1919, Versailler Vertrag. Sie schreiben in Ihrem Buch, das war die direkte Fahrkarte in den Zweiten Weltkrieg. Warum?
Man kann wirklich ohne großes Problem sagen, ohne Versailles kein Adolf Hitler und ohne Adolf Hitler kein Krieg mit Polen 1939. Das war die in Versailles ausgelegte Fahrkarte in Richtung nächster Konflikt, um das Werk, das man mit dem Ersten Weltkrieg, wie Wolfgang Wittner es gerade gesagt hat, nicht hinbekommen konnte, das zu vollenden. Die Vernichtung Deutschlands war das Ziel. Und man muss das natürlich sehen im Zusammenhang mit den europäischen Erfahrungen, die wir haben. Wir haben immer wieder Kriege und große Kriege gehabt. Wir haben den 30-jährigen Krieg gehabt und wir haben die napoleonischen Kriege gehabt. Am Ende einer solchen Kriegskaskade hat man immer auch alle an einen Tisch geholt und alle gleichberechtigt teilnehmen lassen. Im Zusammenhang mit den napoleonischen Kriegen hat man das unterlegene Frankreich gleichberechtigt an den Konferenztisch geholt. Und das war der große Kulturbruch in Versailles, dass man genau das nicht getan hat. Man hat Deutschland und Österreich-Ungarn und die anderen nicht gleichberechtigt an den Tisch geholt. Und damit war das das klare Indiz. Das, was über den Krieg nicht vollendet worden war, soll über den Frieden vollendet werden, nämlich die Vernichtung Deutschlands.
Die Vernichtung Deutschlands oder eben das Auseinanderbringen auf jeden Fall von Deutschland, dem Deutschen Reich oder Deutschland heute und, und Russland, der damaligen UdSSR oder dann auch das spätige Russland. Zwischendurch war ja die Weimarer Republik und da gab es aber auch immer die Versuche von Deutschen mit Russen zusammenzuarbeiten. Ich sage mal 1922, der Vertrag von Rapallo, da wurde man natürlich in London, das damalige Empire, sehr hellhörig. Da tun sich welche zusammen und hat versucht immer wieder zu unterlaufen. Ich möchte auf etwas kommen, was viele, glaube ich, nicht wissen. Es war ja klar, dass nach dem Versailler Vertrag beschlossen wurde, Deutschland hat die Alleinschuld und hat seine Reparationszahlung zu bezahlen. Ich glaube, die letzte Rate ist in den 80er Jahren bezahlt worden.
2010 bezahlt worden.
Aber es gab eine Pause und diese Pause fand genau an dem Tag statt, als Adolf Hitler die Macht ergriffen hat.
Ja.
Deutschland war ja damals unter alliierter Aufsicht und sollte ja nur 100.000 Mann unter Waffen haben, aber tatsächlich, und das will man uns erzählen, das glaubt natürlich auch keiner mehr, haben es die Deutschen damals geschafft, ihre Armee um das 42-fache zu vergrößern, auf 4,2 Millionen, aber da sind wir wieder bei der NATO-Osterweiterung. Adolf Hitler war deswegen bei den Alliierten ein gern gesehener Mann, weil die NATO-Osterweiterung nannte er damals ja den Lebensraum im Osten. Ja? Können Sie mal was dazu sagen? Warum war Adolf Hitler auch 1938 in Großbritannien auf dem Time Magazine Man of the Year?
Weil alles dafür spricht, dass die Festlegungen, die in Versailles getroffen worden sind, wo man Deutschland ja das Selbstbestimmungsrecht über weite Teile seines Gebietes nicht mehr zugestanden hat. Das waren alles Konfliktfelder, die durch die britische und französische Diplomatie in Zusammenarbeit mit Adolf Hitler in den nächsten Jahren abgearbeitet worden sind. Bis zu dem Punkt, dass auch der letzte Punkt aus Versailles beseitigt werden sollte. Und das war die Situation im Danziger Gebiet. Und da hat man Adolf Hitler in die Falle geschickt, über den Krieg gegen Polen, den Weltkrieg, mit zu initiieren. Das ist die klare Überlegung auf britischer, französischer und auch amerikanischer Seite gewesen, eine solche fahrplanmäßige Vorgehensweise Deutschland gegenüber zu betreiben. Ob das nun die Weimarer Republik oder das nationalsozialistische Deutschland gewesen ist. Wir müssen diese Dinge im Zusammenhang sehen. Und ich finde, dass wir heute alle Veranlassungen haben, deshalb darüber nachzudenken, weil Versailles mit der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts für Deutschland offensichtlich die Blaupause bestimmter angelsächsischer Kreise ist, heute gegen die Russische Föderation vorzugehen. Das ist genau dasselbe Spiel, was man mit uns gemacht hat, was jetzt mit der Speerspitze Deutschland in der NATO gegenüber der Russischen Föderation betrieben wird. Jetzt kann man natürlich sagen, die Russen sind groß genug, die können das selber sagen. Stimme ich sofort zu. Nur wir sind dann das Kriegsgebiet. Und ich habe null Interesse daran, dass in diesem Land wieder das Elend herrscht, das wir zweimal in diesem letzten Jahrhundert hier gehabt haben.
Es gibt, es hat ja auch, Mackinder hat das natürlich auch geschrieben, wie es zu sein hat, aber auch bei Stratfor wurde das ja öffentlich gesagt von Friedman, es gab immer ein vitales Interesse in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, dass deutsches Know-how und russische Bodenschätze nicht zusammenkommen. Und so sehen wir jetzt, gibt es wieder einen eisernen Vorhang, es gibt wieder einen Kanal, wo man sich nicht treffen darf. Es gibt die Ukraine, es gibt Konflikte, dass wir nicht mit unseren guten Nachbarn reden. Es gibt, werden alle Versuche unternommen, dass das, was ja immer gefordert wurde, lasst uns ein Volk der guten Nachbarn sein, dass wir nicht miteinander reden. Welche Folgen haben denn diese Sanktionen gegen Russland für Europa und für Deutschland? Ist das Friedenspolitik?
Ja, das ist eine Aggressionspolitik, die ganz eindeutig von den USA und der von ihr gesteuerten NATO ausgeht. Die deutsche Wirtschaft leidet sehr darunter. Ich meine, wenn ich das jetzt so sage, gilt das wahrscheinlich wieder als Verschwörungstheorie, aber wir müssen doch mal die deutsche Wirtschaft betrachten. VW, der größte Autokonzern der Welt, die haben natürlich mit ihren Abgasgeschichten da gemauschelt, aber die werden allmählich mit Milliarden belastet. Die Deutsche Bank, man mag sie nicht mögen, aber ist ganz unten. Siemens, Continental jetzt, also ich kann die abzählen, die großen deutschen Firmen, in denen zum Teil mit 5% oder so BlackRock drin sitzt, werden allmählich fertig gemacht. Und die Einflussnahme der USA, das wird ja von unseren Medien überhaupt nicht berichtet, die ist immens. Die deutsche Außenpolitik wird meines Erachtens in Washington gemacht. Frau Merkel ist dem sehr gewogen und ich habe auch den Eindruck, also man kann das belegen, dass Deutschland bis heute nicht souverän ist. Bis 1960 galt nach dem Deutschlandvertrag Besatzungsrecht. Durch den 2+4-Vertrag von 1990 ist Deutschland de jure souverän geworden, aber de facto nicht, denn 1993 sind schon wieder durch den Zusatzvertrag zum NATO-Truppenstatut Verpflichtungen auf Deutschland zugekommen. Zum Beispiel können die USA das gesamte Kommunikationsnetz in Deutschland abhören. Das ist die Bundeskanzlerin, als ihr Handy abgehört wurde, hat das ja auch mal gesagt, dass hat nicht gegen Recht verstoßen, hat sie gesagt.
Aber es ist ja immer noch so.
Das ist immer noch so.
Ich möchte zu den Sanktionen kommen. Also ich habe die Zahlen parat natürlich. Russland hat ein Minus von 40 Milliarden dadurch und die Europäische Union mit Deutschland von 400 Milliarden. Das heißt, die Sanktionen schaden mehr Europa und mehr Deutschland als den Russen. Aber ich möchte auch, was Sie gerade gesagt haben, darauf abzielen. Lassen Sie uns zur NATO kommen. 2% in diese Maschinerie, dieses Angriffsbündnis, was es ja geworden ist, investieren. Sind das Ihrer Meinung nach, Herr Wimmer, sind das konkrete Kriegsvorbereitungen?
Das ist ein Mehrfaches. Auf der Seite des amerikanischen Präsidenten Trump ist das so eine Art Schutzgelderpressung. Das kennen wir ja von der Mafia. Damit also das Geschirr nicht zerstört wird und die Gäste nicht verprügelt werden, müssen die Restaurantbetreiber die Schutzgeld zahlen. Und man muss im Zusammenhang mit der ökonomischen Situation in den Vereinigten Staaten sagen, dass offensichtlich der amerikanische Präsident, den ich unter anderen Gesichtspunkten durchaus schätze, dass der offensichtlich das Prinzip zum Leben erweckt hat, das jetzt auf dem Gebiet der Außenpolitik zu machen. Das heißt, Cash für amerikanische Unternehmen, wir sollen ja dann noch die Rüstungsgüter bei denen zahlen, bei denen holen, das haben wir ja jetzt in den Überlegungen der Verteidigungsministerin gesehen, bei einer starken europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie, Nachfolgeflugzeuge für den Jäger 90, in Amerika zu kaufen. Das muss man sich in diesem Widersinn vor Augen halten. Und das hat natürlich nur den Hintergrund, dass der amerikanische Präsident eins sagt: Entweder kauft ihr bei mir oder ich schmeiß die NATO auf den Müllhaufen der Geschichte. Und da kann ich aus meiner Sicht nur sagen, da soll man nicht kaufen, sondern den Müllhaufen vorziehen.
Ist das, was ich, wenn ich das richtig verstehe, Sie sind ja ein Experte, was Verteidigung angeht, Herr Wimmer, würden Sie sagen, raus aus der NATO? Brauchen wir eine europäische NATO?
Ich bin in vielen mehrstündigen Gesprächen mit dem leider verstorbenen ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt der gemeinsamen Überzeugung gewesen, es kann sowas geben wie einen NATO-Vertrag ohne militärische Integration.
Wir haben Beobachterstatus.
Nein, ein Vertrag zwischen beiden Seiten des Atlantiks, wo man die Dinge, die notwendigerweise abgestimmt werden müssen, abstimmt, aber ohne militärische Integration und ohne Streitkräfte. Das wäre in jedem Fall eine realistische Überlegung aus europäischer Sicht, denn wir wollen ja mit den Vereinigten Staaten auf Dauer eine gedeihliche Zusammenarbeit haben. Und da muss es Strukturen geben, wie man das ermöglicht. Die militärische Integration und die militärische Struktur, die wir haben, ist eine Kriegsvorbereitung. Und wir sehen ja jetzt an den Großmanövern, die im nächsten Jahr durchgezogen werden sollen. Wir werden demnächst gigantische Truppenkonzentrationen durch Deutschland marschieren sehen, in Richtung Ostfront. Das geht jede Nacht an Dresden vorbei. Und die Leute wissen, was das bedeutet, wenn das gegen den russischen Nachbarn geht. Das ist natürlich Kriegsvorbereitung. Und das Schwierige, mit dem wir es zu tun haben, ist, dass der amerikanische Präsident Trump, dem ich eben gesagt habe, Schutzgelderpressung ist das, was du betreibst, aber genau diesen Konflikt mit der Russischen Föderation nicht will. Aber der tiefe Staat in den Vereinigten Staaten, die Clintons und die Grahams und früher McCains, die wollen diesen Konflikt und wir sollen ihn austragen.
Herr Bittner, ich möchte mit Ihnen auch als Journalisten und Autor darüber sprechen, wie unsere Medien das verkaufen. Also zum Beispiel, dass deutsche Straßen panzerfest gemacht werden sollen, dann kriegen wir endlich Leute neue Brücken. Und dass wir eben die NATO-Osterweiterung feiern, das ist für uns ein Sicherheitskonzept. Wie wird das in unseren Medien dargestellt, dass der INF-Vertrag gekündigt wurde? Dieses, ich nenne es mal Scharfmachen, diese Vorbereitung, das liest sich in unseren Medien ja anders.
Ja, es gibt ja dieses Abkommen, PESCO nennt sich das, verkürzt, dass Truppenbewegungen grenzübergreifend stattfinden können, dass die Grenzen in Europa dann keine Rolle spielen für die NATO. Ich glaube, das haben unsere Politiker in Berlin bis heute nicht begriffen, dass sie dadurch die deutsche Souveränität aufgeben. Und wir hätten 1990, als dann der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, auch die NATO auflösen müssen, zugunsten eines gesamteuropäischen Sicherheitskonzepts oder Bündnisses unter Einbeziehung Russlands.
Unter Einbindung der Russen.
Ja, natürlich, Einbindung. Es geht gar nicht ohne die Russen in Europa. Das ist das größte Land Europas. Das wissen unsere Journalisten heute offenbar nicht mehr, dass über Jahrhunderte intensive wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen existierten. Und das geht auch in der Bevölkerung allmählich verloren. Wenn ich Tschaikowski den Namen höre, dann höre ich die Nussknacker-Suite oder Repin, den Maler. Ja. Dann sehe ich die Wolga-Treidler vor mir. Ja? Diese Kultur, die wichtig ist, die geht verloren allmählich.
Aber auch in Russland werden ja deutsche Dichter und Denker geschätzt. Putin hatte hier sogar bei seiner Rede im Bundestag genannt. Das spielt dort eine Rolle.
2001 hat Putin, und das war damals noch möglich, im Deutschen Bundestag eine lange Rede gehalten. Ich würde unseren heutigen Politikern empfehlen, sie mal nachzulesen. Er hat Kant und Goethe und Schiller genannt und dass die Kultur immer unser gemeinsames Erbe war. Also ich weiß nicht, was in den Köpfen dieser Berliner Politiker vor sich geht, die diese kulturelle Entwicklung, auch wirtschaftliche Entwicklung abschneiden. Ich finde, wenn die Wirtschaft Probleme hat jetzt weltweit, weil Sanktionen durchgeführt werden, das ist ja eine Form von Wirtschaftskriegsführung, dann sollte man wieder die Sanktionen gegen Russland aufheben und die wirtschaftlichen Verbindungen neu entwickeln, dann hätte unsere Wirtschaft ein neues Absatzgebiet. Und es ist ja zu befürchten, dass demnächst überall werden Leute entlassen, über 100.000 im Moment. Und es werden immer mehr, dass die Firmen dann wieder prosperieren, ja?
Herr Wittner, ich denke, worüber wir auch reden sollten und was ich für sehr positiv halte, es gibt ja heute eine Alternative zu den sogenannten klassischen Medien, die ja meiner Meinung nach inzwischen Alternativen, ich nenne es Palliativjournalismus betreiben, nämlich die alternativen Medien, die klassischen Journalismus betreiben. Dazu gehören ja auch wir, die wir eben ohne eine Zensur arbeiten können und auch Leute zu Wort kommen lassen können, die anders denken, als das in den Atlantikbrücken gerne gesehen wird. Die deutsche Bevölkerung wird ja seit mehreren Jahren mit antirussischer Propaganda bedampft. Trotzdem sind 80% der Meinung, dass wir ein gutes Verhältnis zu Russland haben sollten und sie sehen auch nicht die größte Gefahr von Russland ausgehen, sondern von den Vereinigten Staaten. Wie sieht es aus, Herr Wimmer, Sie sind ja oft in Moskau. Wie denken denn die Russen über die Deutschen, die doch relativ undankbar sind, wenn man sich die Wiedervereinigung anschaut und wo man in der Presse eben liest, wie die sind? Denken die Russen ähnlich wie die Deutschen oder denken die ganz positiv über uns?
Ich habe ja eben darauf aufmerksam gemacht, dass wir, die Deutschen, wenn ich das mal so sagen kann, in Versailles über den Tisch gezogen, betrogen und entrechtet worden sind. Man hat uns belogen schon im Zusammenhang mit den berühmten 14 Punkten des amerikanischen Präsidenten Wilson, der ja dazu beigetragen hat, dieser Präsident, dass wir die Kriegsanstrengungen beendet haben. Wir sind belogen worden und die Russen sind genauso belogen worden im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung, dass die NATO gesagt hat, die führenden Politiker der NATO, wir dehnen uns nicht nach Osten aus. Das heißt, gegenüber jedem großen europäischen Land operiert der Westen mit der großen Lüge. Und das ist natürlich in der Russischen Föderation eine existenzielle Frage. Die Russen haben zwei Dinge nicht vergessen. Napoleon nicht und Adolf Hitler nicht. Sie haben aber auch eine dritte Komponente in Erinnerung. Die alliierte Invasion 1919 auf dem Territorium Russlands. An allen Ecken sind die Alliierten vormarschiert. Und in eine solche Situation will ja erklärtermaßen die Kriegskoalition in Washington die Russische Föderation wiederbringen. Ich habe ja selber an der Konferenz der berüchtigten von Bratislava im Frühjahr 2000 teilgenommen, wo gesagt worden ist, wir ziehen einen eisernen Vorhang zwischen Riga und Odessa. Alles das, was westlich davon ist, ist amerikanisch und östlich davon, das kann Russland sein. Das können aber auch 40 andere Staaten sein, wie man das nach dem Ersten Weltkrieg vorgehabt hat. Das heißt, es kann ja in Deutschland gut sein, dass man nicht weiß, was Geschichte ist. Und das ist ja eine Tragik der Luxusklasse. Aber in Russland weiß man, was Geschichte ist. Und man erinnert sich daran. Und ich werde natürlich nie vergessen, dass die Führungsspitze der CIA mir und den anderen Abgeordneten der CDU 1988 in Lenglet gesagt hat, selbst unter den Gesichtspunkten des Kalten Krieges sind die Russen defensiv in Europa aufgestellt.
Sie schützen Mütterchen Russland.
Sie schützen Mütterchen Russland vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit Napoleon und Hitler. Wenn das so ist, muss ich mich doch fragen, ob jetzt Obama oder Trump oder der Nächste in die Fußstapfen von Adolf Hitler oder von Napoleon oder von wem auch immer in diesem Zusammenhang treten will.
Eine Frage an Sie, Herr Wimmer. Hat Angela Merkel, wenn Sie das mal mit der Europa- und Russlandpolitik von Helmut Kohl vergleichen, diesen Friedensgedanken Europas verraten?
Das wäre nicht das Einzige, was ihr offensichtlich fliehend entkommen ist.
Es ging los, die Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte war ja Jugoslawien unter Rot-Grün, muss man immer dazu sagen. Der erste völkerrechtswidrige Angriffskrieg des wiedervereinigten Deutschland. Warum ist das so wichtig und schlägt bis zur Krim durch, Herr Wittner?
Naja, dass die NATO einschließlich Deutschlands, Jugoslawien angegriffen hat seinerzeit. Das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und das verstieß gegen Artikel 26 Grundgesetz. Bis heute darf Deutschland nach dem Grundgesetz nicht an Angriffskriegen teilnehmen. Im Grundgesetz steht, schon die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist verfassungswidrig. Daraufhin hat eine Friedensvereinigung
geklagt.
Sie haben beim Bundesanwalt, also dem Bundesgeneralanwalt, Anzeige erstattet. Ja? Und die haben dann eine Antwort gekriegt, im Grundgesetz stünde drin, die Vorbereitung eines Angriffskrieges sei zwar verboten, aber nicht die Führung eines Angriffskrieges.
Ja. Das haben also, Juristen geschrieben, also das Vorbereiten eines Krieges, aber das Führen oder sich Beteiligen, das
Das hat der Generalbundesanwalt geschrieben und daran sieht man ja die Verlogenheit, mit der da argumentiert wird. Man will diese Kriege unter dem Einfluss der USA weiterführen. Und das war natürlich Jugoslawien ein Einfallstor. Nicht? Seit der Zeit sind ja deutsche Soldaten wieder in der ganzen Welt unterwegs. Aber eben nach meiner Auffassung ist das ein Verstoß gegen die deutsche Verfassung. Also wir haben uns vorgenommen, friedlich mit anderen Völkern umzugehen und keine Kriege mehr zu führen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir beteiligen uns auf Druck aus Washington inzwischen an diversen Kriegen. Unsere Soldaten sind in Afrika unterwegs, Somalia, in Mali.
In Dukush,
was haben die da zu suchen? Ja. Ich frage mich aber auch, Herr Jepsen, was haben amerikanische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer oder in der Ostsee zu suchen?
Herr Wimmer, was haben amerikanische Soldaten 30 Jahre Wiedervereinigung immer noch in Deutschland zu suchen?
Eigentlich nichts.
Was haben amerikanische Atombomben auf deutschem Boden zu suchen?
Natürlich nichts. Das hat ja 2009 sogar die damalige Regierungskoalition CDU, CSU und FDP beschlossen, auf Drängen der FDP. Das war im Koalitionsvertrag drin. Und dann hat bei einem Folgetreffen der NATO die amtierende Bundeskanzlerin diese Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag einfach gestrichen. Das macht natürlich deutlich, wie wir diese Dinge zu sehen haben. Und ich sage das mal im Zusammenhang mit dem Buch, was jetzt im Westend Verlag erschienen ist, über Mackinder, Schlüssel zur Weltherrschaft. Der Verleger des Verlages, der Chef des Verlages, Markus Kachsen, hat offensichtlich eine glänzende Nase gehabt. Denn wir haben in diesem Buch die Entscheidung Großbritanniens diskutieren können, wieder in die alte Weltmachtrolle zu gehen. Das, was auch Mackinder vor mehr als 100 Jahren bewogen hat, sich Gedanken darüber zu machen, wie soll die künftige Rolle Großbritanniens sein. Und wir sehen im Augenblick, dass Großbritannien über die amerikanische Schwäche in hohem Maße empört ist, weil damit der eigene Einfluss reduziert wird und jetzt versucht, über das Commonwealth wieder östlich von Suez tätig werden zu können. Und genau am heutigen Tag, wo wir uns jetzt hier treffen, spielen alle diese Fragen von Mackinder beim europäischen Gipfel eine zentrale Rolle in der Frage des Brexit. Wenn das so weitergeht, was wir da diskutiert haben in diesem Buch, dann wird sich Großbritannien, Sie haben ja eben schon gesagt, Britannien, auf zwei Komponenten reduzieren. Die City of London, ein eigener Staat im Vereinigten Königreich mit nuklearbetriebenen Atom-U-Booten in schottischen Häfen. Das ist die Dimension, mit der wir es zu tun haben. Und das macht natürlich deutlich, dass Großbritannien, und die Sorge habe ich ganz deutlich, in seine alte, intrigante Rolle auf dem europäischen Kontinent in Kriegsvorbereitungen verfällt.
Ich erinnere mich noch an den Spruch, den Maggie Thatcher damals getätigt hatte, als es zur Wiedervereinigung kam. Sie sagte ja damals, übersetzt gesprochen, wir haben ihn zweimal auf den Kopf geschlagen, jetzt sind sie schon wieder hier. Die Russen haben nicht vergessen, dass wir dort 27 Millionen Menschen ermordet haben und einen Schaden, von dem sich Russland bis heute nicht erholt hat. Das spielt bei uns ja keine Rolle. Wir denken zu Recht natürlich auch des Holocaustes, aber die 27 Millionen Russen sind nicht so in unserer Erinnerung. Und ich erinnere mich zum Beispiel an den letzten D-Day und ich finde es ein Skandal, wo man eben Putin nicht eingeladen hat, sondern das ging einfach aufs Haus. Lassen Sie uns über deutsche Verantwortung sprechen bei der Presse. Ich weiß von Herrn Wimmer, dass er sagt, er guckt inzwischen ganz gerne BBC, weil wird dort wirklich Tacheles geredet, was man vorhat, während die deutsche Presse immer nur nach Russland zeigt und das verkauft bei uns, was sie gerne möchten, was amerikanische Politik in die deutschen Köpfe sollen. Wo liegt Ihrer Meinung nach die deutsche Verantwortung bei den Journalisten? Was würden Sie sich wünschen und was haben wir?
Ja, wir haben keinen funktionierenden Journalismus in Deutschland. Ich tue mir manchmal abends um 21:45 das Heute-Journal an, in ZDF, mit Klaus Kleber und Marietta Slomka. Und ich mache es ziemlich schnell meistens wieder aus. Also informationshalber gucke ich mir das an. Es ist derart ideologisch, auch russlandfeindlich. Klaus Kleber begann ja eine Sendung mit den Worten, wir sind im Krieg. Deutsche Soldaten fliegen gerade nach Estland, weil die Russen dort einmarschiert sind. Kurz darauf sagt er dann, meine Damen und Herren, es ist nicht so, aber so könnte es sein. Ja? Und dann eine Eloge auf die NATO. Was ist das für ein Journalismus? Und da ist ja Klaus Kleber oder auch Marietta Slomka.
Aber auch die Tagesthemen.
Oder die Tagesthemen. Ich hatte Probleme mit dem Herrn Roth, ja, und seiner Russland-Korrespondentin Golini Atay. Die werden ja alle mit Preisen bedacht. Mhm. Also wir werden, Herr Wimmer oder ich, nie Preise kriegen oder Albrecht Müller oder...
Sie kriegen den Publikumspreis.
Sie. Nein, das ist wirklich ein Dilemma, was sich hier abspielt, dass die Medien nicht objektiv oder sagen wir mal korrekt berichten über die Ukraine, mit der ich mich ja in meinem ersten Buch, die Eroberung Europas durch die USA, intensiver beschäftigt habe, ist ganz eindeutig eine Inszenierung überwiegend des CIA und einiger Nichtregierungsorganisationen gewesen. Und auch der, ich nenne es ja der neue West-Ost-Konflikt, ist eine Inszenierung. Zur Beibehaltung der Weltherrschaft durch die USA. Also da brauchen wir uns ja keine Illusionen zu machen. Die USA sind die höchstgerüstete Nation der Welt. Die haben 716 Milliarden Ausgaben jährlich für ihren Militäretat seit 2018.
Und mehr Stützpunkte außerhalb Amerikas, als es überhaupt Staaten auf diesem Planeten gibt. 750 dürfen das sein, bei 193 Staaten.
Es sind auch einige kleinere. Man spricht dabei von etwa 1000 Stützpunkten auf der ganzen Welt. Und sie haben auch überall Netzwerke, insbesondere in Deutschland. Ich nenne nur Atlantikbrücke, Goldman Sachs Foundation,
Aspen Institute.
Münchner Sicherheitskonferenz, hört sich alles gut an, aber das sind Netzwerke, mit denen Politik betrieben wird. Und die leitenden Journalisten stecken ebenso wie unsere führenden Politiker alle in diesen Netzwerken oder fast alle in diesen Netzwerken mit drin. Sigmar Gabriel, von dem ich zeitweise viel gehalten habe.
Sie kennen sich persönlich.
War immer ambivalent, ja.
Und auch Schröder, Sie kennen sich persönlich.
Auch Schröder kenne ich persönlich, ja. Die haben immer eine Sowohl-als-auch-Politik betrieben. Also die USA machen ja nicht alles richtig, aber die Russen auch nicht. Also so geht das immer. Nein, die USA führen mit ihrer NATO ganz eindeutig eine Aggressionspolitik, insbesondere gegen Russland durch, aber natürlich auch gegen Iran, Venezuela, Syrien. Die haben Libyen kaputt gemacht, Irak kaputt gemacht. Und das ist eine Aggressionspolitik, gegen die sich Russland natürlich wehren muss. Die amerikanischen Raketen stehen in Estland, sagen wir mal, 700 Kilometer bis Moskau, ja? Von der Ukraine 700 Kilometer bis Moskau.
Das sind wenige Minuten Flugzeit.
Von Polen 5 Minuten Flugzeit bis Moskau. Ich meine, das können sich die Russen eigentlich gar nicht bieten lassen. Unter Kennedy mussten sie umkehren mit ihren Raketen, die sie nach Kuba bringen wollten.
Das waren 70 Meilen.
Was ist das heute für eine Politik? Und ich habe auch den Eindruck, dass unsere Politiker in Berlin überhaupt kein Geschichtsbewusstsein haben. Die wissen überhaupt nicht, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Nach 1945 wurde Deutschland nach der bedingungslosen Kapitulation und als Deutschland besetzt wurde und geteilt wurde. Übrigens, Stalin wollte das nicht. Ja. Aber die sowjetische Besatzungszone und die drei westlichen sind auf Veranlassung der USA, der Westmächte, dann auch mit Billigung von Adenauer zusammengelegt worden. Dann wurde die Währungsreform einseitig in den West durchgeführt und dadurch war die Teilung
Es gab die Stalin-Note, auch Khrushchev hat das Angebot gemacht, Deutschland kann viel früher, also 52, 63, wiedervereinigt werden, wenn Deutschland neutral bleibt.
Neutral bleibt. Und Schumacher wollte ja, Kurt Schumacher, SPD, wollte ja auch Neutralität Deutschlands und keine Wiederbewaffnung. Adenauer genau das Gegenteil. Anbindung an den Westen, Wiederbewaffnung. Adenauer wurde mit einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen, zum Bundeskanzler gewählt 1949. Und er hat bewirkt in Zusammenarbeit mit dem französischen Ministerpräsidenten damals, dass die Westberliner Abgeordneten nicht mitwählen durften. Berlin war damals eine Hochburg der SPD. Hätten die mitgewählt, wäre Kurt Schumacher Bundeskanzler geworden, eben Neutralität Deutschland. Österreich hat das ja erreicht. Mhm. Und dann hätten wir heute ein anderes Deutschland, wahrscheinlich ein souveränes Deutschland.
Wenn Deutschland so weitermacht, im nächsten Krieg wird es Deutschland nicht mehr geben, auch große Teile der Welt wird es nicht mehr geben. Von daher muss man sich schon die Frage stellen, als Deutscher oder Europäer, ob man sich eigentlich zurücklehnen kann, mal sehen, was die mit uns vorhaben. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht auch mal zusammenfassen. Wir müssen akzeptieren, das haben die Eliten nie akzeptiert und die Empire haben das nie akzeptiert, dass wir uns in einer zwischen multipolaren Welt befinden. Damals spielte ein wesentlicher, auch bei der Herzland-Theorie, ein wesentlicher Faktor natürlich die Erfindung der Eisenbahn. Und die Eisenbahn wird auch jetzt wieder eine Rolle spielen, nur dass die Eisenbahn dann von Shanghai bis Duisburg fährt. Also One Road, One Belt, das größte Projekt, was die Menschen hier auf den Weg gebracht haben. Was wird denn passieren von chinesischer Seite, um diese amerikanische, britische Politik zu unterlaufen? Die Chinesen sind ja sehr umtriebig, um es mal vorsichtig zu sagen.
Also es gibt ja in dem auch von mir kritisierten Medienbereich manchmal so Highlights. Und ein Highlight davon war eine Berichterstattung auf Achte über die Bedeutung der britisch-chinesischen Bank HSBC. Und das größte Bankhaus auf der Welt oder eins davon. Und da werden natürlich die chinesischen und britischen Interessen, die werden gebündelt, was den gesamten Kontinent und den gesamten Globus anbetrifft. Also man muss im Zusammenhang mit dieser Planung sehen, welche Überlegungen stecken dahinter? Ich bin mit Sicherheit der Erste in Deutschland gewesen, der eine riesige Landkarte zu Gesicht bekommen hat 1993, unterschrieben von Deng Xiaoping, von George Bush, Nakasone und anderen. Die hat mir der kasachische Eisenbahnminister gezeigt. Und da war eine Verbindung aufgezeigt, quer über diese Landkarte von der philippinischen Hauptinsel Luzon, über Shanghai, Rotterdam bis London. Das könnte die Perspektive für die kontinentale Zusammenarbeit sein. Aber wir wissen ganz genau aus der Diskussion, die sich in den ganzen Jahrzehnten dazwischen ergeben hat, dass andere das anders sehen. Dazu zählt mit Sicherheit Indien, dazu zählt mit Sicherheit Japan, dazu zählt mit Sicherheit die USA. Man muss also sehen, dass sich hier etwas entwickeln kann, das nicht auf unserem Kontinent aus anderen Gründen als die, die wir eben diskutiert haben, dazu beiträgt, dass wir Kriege bekommen. Kriege müssen verhindert werden.
Das sind, glaube ich, alle auch hier so, dass Kriege verhindert werden müssen. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Bittner, zum Ende des Gespräches. Deutschland, die deutsche Politik sollte aus der Geschichte lernen, auch die deutschen Bürger sollten aus der Geschichte lernen. Was kann denn der normale Bürger tun, um den Kriegstreibern in den Arm zu fallen? Hat er denn überhaupt eine Möglichkeit? Oder muss er sich das ansehen und ist machtlos, ohnmächtig? Kann er etwas tun?
Also mit Demonstrationen, auch Fridays for Friday oder so, ich finde das gut, aber damit wird sich nichts ändern. Ich denke, dass sich in Deutschland die Gewerkschaften, Universitätsprofessoren, also alle demokratischen Organisationen, die es gibt, die müssen sich endlich auf den Weg machen, die müssen sich zu Wort melden.
Also wir brauchen wieder eine neue, starke Friedensbewegung.
Ja, das Problem ist, dass die Menschen vollkommen indoktriniert sind, weil die Presse, die Medien nicht funktionieren und unsere Politiker eben auch nicht. Und das muss aufgebrochen werden. Dazu spielt natürlich eine große Rolle die alternative Medienlandschaft, ja. Also KenFM, Nachdenkseiten,
Rubicon und so weiter.
Rubicon, ja. Neue Rheinische Zeit, was es da gibt. und ich informiere mich hauptsächlich dadurch. Ich will aber noch kurz was zu der neuen Seidenstraße,
wo Sie sehen, ja ein bisschen anders, ja.
Sagen. Das ist das größte Infrastrukturprojekt der Neuzeit. Die Chinesen haben über eine Milliarde Billion. Dollar zur Verfügung gestellt dafür. Und das geht von China über Vladivostok, Sibirien, wo Ressourcen aufgeschlossen werden können, bis nach Moskau und nach Westeuropa.
Große Teile Afrikas.
Das ist das größte zusammenhängende die Landmasse der Welt. Und wenn da ein Binnenmarkt entsteht, der unabhängig wäre von den Flugzeugträgern der USA auf dem Pazifik und dem Atlantik, dann wären die USA nur noch eine höchst gerüstete Regionalmacht auf ihrer Insel, und das verhindern sie mit allen Mitteln, mit Sanktionen, mit ihrer Aggressionspolitik und auch mit ihrer Medienpolitik.
Herr Wimmer, die letzte Frage an Sie. Erklären Sie mir die absurde Situation unter Willy Brandt und Helmut Kohl, damals noch ein nicht wiedervereinigtes Deutschland. Hatten wir eine, meiner Meinung nach, Außenpolitik, die war freier. Unter Angela Merkel haben wir eine Abnickpolitik. Wie können wir, obwohl wir ja in einer besseren Lage eigentlich sein müssten als wiedervereinigtes Deutschland, wie können wir zu einer souveränen deutschen Außenpolitik finden, die sich für den Frieden einsetzt?
Die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass wir bei den Wahlen keinen wählen, der den Krieg will. Und auch keinen wählen, der für kriegerische Abenteuer unsere Soldaten weltweit ohne ein Mandat der Vereinten Nationen verschickt. Das ist eine ganz einfache Frage. Das kann jeder sehen. Und danach kann er entscheiden. Und wenn er das zum Maßstab macht, werden wir auch andere Mehrheiten im Deutschen Bundestag bekommen.
Ja, da wird es sehr, sehr schmalbandig, wie man überhaupt wählen kann. Herr Wimmer und Herr Bittner, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und dass Sie hier vor allem für den Frieden Werbung gemacht haben. Vielen Dank fürs Kommen.
Okay. Gerne.
Buchkomplizenbühne, Halle 3, Stand A. Uns besuchen, wir sind noch bis zum Ende hier. Danke. Okay.